FiPod, ein philosophischer Podcast.
Wir schreiben das Jahr 2052. Ich gehe die Straße entlang und schaue verängstigt umher. In jeder Straßenlaterne befindet sich eine Kamera und ein Mikrofon. Seit einer Stunde wandere ich durch die Straßen, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Aber auch beim Spazieren finde ich keine Ruhe. Meinen Job als Finanzberaterin habe ich schon vor Monaten verloren, nachdem ein KI-System unsere Unternehmensstruktur analysiert und meine Kündigung entschieden hat, weil ich keinen Mehrwert mehr für die Firma hatte. Die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz ist zwecklos. Künstliche Intelligenzen haben den Menschen jetzt beinahe endgültig aus der Arbeitswelt verdrängt. Jede Arbeit, die ich leisten könnte, kann ein Roboter schneller, besser und effizienter als ich ausführen. Ich fühle mich nutzlos und weiß nicht, wie ich meine Miete noch bezahlen soll. Die Gewinne des Produktivitätszuwachses werden nicht gerecht verteilt, sondern die wenigen BesitzerInnen der KI-Systeme profitieren davon. Die Schere zwischen Arm und Reich weitet sich stetig weiter aus. Aber auch die Unternehmensbesitzer haben ihre Geräte nicht mehr unter Kontrolle. In der Machthierarchie stehen die den Menschen längst überlegenen KI-Systeme an oberster Stelle. Wir als Menschen sind der Technik komplett unterlegen und den Wünschen der KI machtlos ausgesetzt. So in etwa klingen die meisten Zukunftsvisionen bezüglich künstlicher Intelligenz in Science-Fiction-Filmen. Besonders in der Arbeitswelt dominieren Ängste. Aber ich frage mich, ob die Zukunft der Menschheit und besonders unsere Arbeitswelt wirklich so düster und hoffnungslos aussieht. Was ist dran an den dystopischen Zukunftsvisionen, wie Science-Fiction-Filme sie berichten? Wie wird Arbeit in Zukunft aussehen und was hat künstliche Intelligenz damit zu tun? Um diese und noch mehr Fragen zu beantworten, treffe ich mich heute mit Christian Kellermann. Ja, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass es geklappt hat.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich würde erstmal anfangen, damit Sie etwas vorzustellen. Also Sie sind im Moment Professor an der HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Lehrbeauftragter.
Muss ich korrigieren. Okay. In welchem Bereich unterrichten Sie da?
Es ist Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften. Mhm. Aber mein Feld, in dem ich am meisten in der Lehre tätig bin, ist die Frage nach Digitalisierung und Wirtschaft.
Als ich das gelesen habe, fand ich es auch interessant, weil ich gar nicht wusste, dass es irgendwie Bachelorstudiengänge gibt, die quasi Wirtschaft und Politik so eng verbinden.
Das ist ein toller Studiengang, kann ich nur Werbung für machen.
Klang auch sehr interessant und das merkt man auch inhaltlich in manchen Papern und so, die Sie veröffentlicht haben, da, dass diese Schnittstelle aus Wirtschaft und Politik irgendwie viel enger ist, als man denkt. Genau, aber Sie haben auch noch ganz viele andere Sachen gemacht oder machen auch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel waren Sie am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz oder sind?
Da bin ich immer noch und das ist auch meine Hauptarbeit. Als Sozialökonom forsche ich da zum Thema Arbeit und Digitalisierung im Kontext von künstlicher Intelligenz und deren Einführung als Anwendung in kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und unser Fokus dabei ist zu erforschen, welche Bedingungen, welche Voraussetzungen es braucht für eine erfolgreiche Einführung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Und mit erfolgreich meinen wir vor allem auch eben die Frage, wie müssen die Beschäftigten idealerweise eingebunden werden? Welche Formen der Partizipation, der Teilnahme braucht es durch die Beschäftigten bei der KI-Anführung? Und wie können sie auch an der Entwicklung von KI-Anwendungen von vornherein mit eingebunden werden? Also dieses Wort Co-Creation, wie können die Beschäftigten eine aktive Rolle in der Gestaltung der KI-Applikationen im Unternehmen einnehmen.
Okay, das heißt, Sie sind gar nicht auf dieser technischen Ebene tätig, irgendwie KI-Entwicklung oder so, sondern wirklich in der Praxis, also was kann sich durch KI verändern und wie kann man KI in den Arbeitsalltag einführen?
Genau, also als Sozialökonom bin ich Beobachter der künstlichen Intelligenz oder der Digitalisierung. Das ist mein Untersuchungsobjekt. Ich gucke mir an, wie die Technik, wie die Technologie, die technologischen Anwendungen in Unternehmen eingeführt werden. Also Arbeit ist mein Fokus dabei, weniger sagen wir die ganze gesellschaftliche Frage, aber eben wie wirkt die Technik im Unternehmen, wie verändert sie Arbeit, was hat es für politische Konsequenzen? Das sind so die Fragen, die uns und mich dabei besonders umtreiben.
Dann hatte ich auch gesehen, dass Sie außerdem beim Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit tätig waren oder sind.
Es ist schön, dass Sie immer so Fragen fragen. Es ist sicherlich nicht so ganz einfach zu verstehen. Da bin ich Fellow am Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit, habe das aber früher als Geschäftsführer auch geleitet. Dort erforschen wir sozusagen, da machen wir nach wie vor, insbesondere auch mit den Ursprüngen, mit den Anfängen der Arbeit, mit den großen Brüchen, wenn man so will, durch Technikeinsatz, aber eben auch durch Arbeitsorganisation in der Agrikulturgesellschaft und dann eben natürlich in den bekannteren Epochen unserer Zeit mit der Industrialisierung. Und wir gucken auch ein Stück weit in die Zukunft in dem Institut, aber ich bin da Fellow, Research Fellow und wir forschen und erforschen sozusagen, und in meinem Bereich ist es weiterhin die Zukunft der Arbeit vor allem.
Also unser Thema ist ja heute auch so sehr die Zukunft der Arbeit und was künstliche Intelligenz damit zu tun hat, aber trotzdem ist ja der Blick in die Vergangenheit genauso wichtig, weil man daran erst erkennt, so wie viel sich überhaupt schon verändert hat in Bezug auf Arbeit. Und deswegen würde ich gerne nochmal so kurz in die Geschichte gehen und vielleicht könnten Sie mir erzählen, was waren da so technische Fortschritte und wie haben die in der Vergangenheit unsere Arbeitswelt beeinflusst?
Ja, da kommt es jetzt drauf an, wie weit man zurückgeht.
Ja.
Also wir am IGZA, also ist das Akronym für Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit, wir sind sehr weit zurückgegangen. Uns hat vor allem interessiert, wie sich Arbeit als solche verändert hat, beispielsweise durch das Sesshaftwerden. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Also sozusagen dieser große Bruch vor 5000 Jahren ungefähr, der zu einem ersten großen Anstieg der Arbeitsproduktivität dann auch geführt hat. Aber dann so mal die Produktivitätsexplosion, also der Maschineneinsatz, ist ja offensichtlich dann mit der Industrialisierung passiert. Also Mensch und Maschine haben irgendwie immer zusammengearbeitet, also zumindest ja sehr früh angefangen zusammenzuarbeiten. Es hat dazu geführt, dass wir heute einen, zumindest eben im globalen Norden, ein sehr hohes Wohlstandsniveau erreichen konnten, das Teil sozusagen dieser starken Produktivität ist.
Also das, was die industrielle Revolution uns gebracht hat, ist besonders dieser Produktivitätszuwachs und der Wohlstandszuwachs.
Natürlich lässt sich Wohlstand mehrdimensional betrachten. Das eine ist sozusagen der materielle Wohlstand, der offensichtlich ist, den man messen kann am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beispielsweise, also dem eigenen Verdienst, gemessen an dem, wie viel man arbeitet, aber eben wie viel man arbeitet, ist dann schon der zweite Aspekt, Zeitwohlstand. Zeitwohlstand bedeutet, wie viel Zeit haben wir, wie viel Arbeitszeit wenden wir auf, um unseren Wohlstand zu erwirtschaften. Und wir haben über die letzten 100 Jahre eine starke Arbeitszeitverkürzung erlebt, vor dem Hintergrund stark steigender Produktivität. Also wir haben einerseits eine Kurve nach oben bei der Arbeitsproduktivität und wir haben andererseits eine Kurve nach unten bei der Lebensarbeitszeit, bei der Wochenarbeitszeit und bei der Tagesarbeitszeit, also bei allen sozusagen Arbeitszeitindikatoren. Und das ist natürlich auch eine Form von Wohlstand.
Das ist ja auch besonders Thema jetzt bei Zukunftsvisionen, sage ich mal, also wie quantitativ sich das da verändert mit den Beschäftigungsverhältnissen. Genau, und im Moment stecken wir ja quasi in der digitalen Revolution. Die hat ja schon begonnen. Welche Veränderungen sind schon bemerkbar?
Also wenn man, sagen wir mal, von einer industriellen Revolution spricht, dann könnte man sagen, die informationsverarbeitende Maschine ist eben eine Weiterentwicklung, eine andere Form von Maschine. Und dann könnte man auch in der Zusammenarbeit, in der Interaktion mit dem Menschen von einer digitalen Revolution sprechen. Der historische Hintergrund ist aber natürlich schon ein bisschen länger her. Also ist jetzt nicht erst seit heute oder seit gestern oder seit der Erfindung des Smartphones, auch wenn die nicht unwichtig ist. Nein, natürlich die Digitalisierung ist ein älteres Phänomen, wie die KI ja auch. Also die Anfänge der künstlichen Intelligenz, die Überlegung gehen ja 60, 70 Jahre zurück. Die digitale Revolution im Grunde besteht aus drei Teilen, ne? Aus der Hardware, aus der Software, also aus den Daten sozusagen, aus der zunehmenden Hardware und aus der Vernetzung. Die Vernetzung ist ganz elementar. Ohne die Vernetzung der einzelnen Einheiten, Computereinheiten, wird daraus keine wirkliche Revolution. Das war lange sozusagen das Stoppschild, auch der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, die Verfügbarkeit von Daten oder die Nichtverfügbarkeit von Daten. Das hat sich geändert. So, jetzt haben wir sehr viele Daten. Big Data als Stichwort.
Was bedeutet das konkret? Also jetzt so für Arbeitsunternehmen, das Vorhandensein von mehr Daten?
Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist ihnen mittlerweile bewusst, also den Großunternehmen ist es ganz sehr bewusst, dass sie ganz wertvolle Daten haben, Maschinendaten, die sie auch nochmal unterscheiden von unseren klassischen, ich kaufe irgendwas im Internet Daten sozusagen. Ne? Entscheidender ist jetzt gerade auch für meinen Arbeitsbereich mit kleinen und mittleren Unternehmen, wie vermittle ich das Vorhandensein dieses Datenschatzes, den auch solche Unternehmen natürlich haben, so dass das ist einerseits, also dass klar wird, so, man kann damit was anstellen, man kann damit was machen, man kann damit möglicherweise ein Produkt verbessern.
Also ist quasi aber auch ein Knackpunkt dabei, so das Unwissen über diese technischen Fortschritte.
Ganz wesentlicher Punkt, je näher man sich dieser Technik nähert, vom Wissen her, desto greifbarer wird es. Meistens geht da auch ganz viel von dem Lack ab, der da so in Hollywood-Farben glänzt sozusagen, ne? Weil das ist dann alles nicht mehr, sagen wir, die große, starke, übermächtige, übermenschliche Intelligenz. Das ist es beim besten Willen nicht, das ist es auch im Kleinen nicht, sondern es ist tatsächlich dann eine sehr kleine, sehr fokussierte Anwendung, die mir in einem kleinen Teilbereich Arbeits- oder Unternehmensleben ein bisschen leichter macht. Ne? Darum heißt unser Projekt auch beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Wissens- und Weiterbildungszentrum für KI, weil wir den Unternehmen, ihren Beschäftigten dieses Wissen, das gut aufbereitet zur Verfügung stellen wollen, damit sie so ein bisschen die Scheu auch vor der Technik verlieren, aber andererseits auch den klaren Anwendungsfall erkennen.
Ein Satz, der mir da auch irgendwie rausgesprungen ist aus einem Paper, was Sie veröffentlicht haben, war, dass der Diskurs über die Folgen von KI oft eher so anekdotenhaft ist. Also, dass man eher immer an diesen Extremen denkt, so dass entweder das wird die Erlösung der Menschheit sein oder eben in eine Form der modernen Sklaverei oder so gelangen. Aber ist denn an diesen dystopischen Zukunftsvisionen technisch was dran? Also ist es technisch möglich, dass so etwas passiert?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu den Anekdoten. Anekdotenhaft ist es deshalb notgedrungen, weil wir nicht so viele Anwendungsfälle haben. Diese anekdotische Evidenz sind im Moment halt, ist halt das, was wir sozusagen als Forscherinnen und Forscher haben. Ja, das ist das, was wir betrachten können, weil wir noch nicht in der Fläche, in der Breite so viele KI-Anwendungen jetzt in dem Feld zum Beispiel beobachten können, dass wir sagen können, wir haben schon, sag mal, einen enormen empirischen Fundus, mit dem wir arbeiten können. Trotzdem muss man halt immer aufpassen, was können wir mit dem Einzelfall oder mit dieser Evidenz anfangen. Ist die abstrahierbar? Ist die vielleicht für eine Branche abstrahierbar? Für ein Berufsfeld gegebenenfalls sogar verallgemeinerbar. Ja. In der anderen, also wir haben jüngst auch ein Buch rausgebracht, zusammen mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und da haben wir beschrieben, was eigentlich die mathematische Grundstruktur von Algorithmen und dann von dem ist, was wir künstliche Intelligenz nennen. Und also hier kann man sehr klar sehen, das ist ein technisches, mathematisches Prinzip, das da abläuft. Das Lernen ist letztendlich das Finden von Höchst- und Niedrigstzuständen, die diese Software eben leistet. Das Selbstständige oder das Gewichten ist dann so mal die Form des Lernens. Also das ist alles relativ säkular, wenn man so will, wenn man in die Informatik, wenn man in, sagen wir, in den Maschinenraum der künstlichen Intelligenz reinblickt, in den Algorithmus, dann ist da erstmal wenig, was einen beunruhigen müsste in Form einer Dystopie. Frage ist immer, was wir draus machen. Tatsächlich gibt es hier gewisse Warnhinweise, die man durchaus auch beachten sollte, sozusagen. Also man kann es nicht rein nur trivialisieren, das ist ja letztendlich nur eine Zusammenrechnung von 0 und 1 oder eben ein Bitsystem, sondern man muss tatsächlich ein Stück weit das genauer betrachten, damit es keine Dystopie wird. Aber da sind wir Menschen selber ganz stark dran beteiligt.
Also die KI ist eher so als neutrales Werkzeug oder so zu sehen und wirklich, was dann konkret in der Zukunft daraus wird, hängt eigentlich weniger von der Technik ab, sondern mehr von dem, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen.
Genau, das größte Risiko letztendlich oder größte Gefahr, wenn man jetzt in so Dystopien denkt, ist, dass wir uns halb oder eben unbewusst zu Objekten eines interessengeleitet verdunkelten Kriterienkatalogs reduzieren lassen, der sozusagen von einer KI vorgegeben wird. Ob wir das jetzt freiwillig machen oder gezwungenermaßen, ist nochmal eine andere Geschichte. Im Moment machen wir es ziemlich stark freiwillig, sag ich mal so.
Ja, stimmt.
Insofern gab es sehr früh schon Warnende, ja, die gesagt haben, lasst euch nicht von dieser schwarzen Magie, wie Josef Weizenbaum, einer der großen KI-Pioniere, formuliert hat, lasst euch nicht von dieser schwarzen Magie umgeben, beziehungsweise und vor allem lasst euch nicht einreden, dass nur die Magier die Rechte der Eingeweihten hätten, also nur die verstehen würden, worum es hier eigentlich geht. So kompliziert ist es nicht. man muss ja nicht gleich programmieren können, also zumindest nicht die komplexen Sachen programmieren, um zu verstehen, was da drin steckt. Problematisch ist eben immer der Anwendungsfall. Das Ziel von der künstlichen Intelligenz ist schon, das zu erreichen, was wir rein rechnerisch nicht mehr leisten können oder schon lange nicht mehr leisten können. Und dann ist immer die Frage, wie bewerte ich das? Wie bewerte ich das Ergebnis? Ja, im Unternehmenskontext, im Arbeitskontext gibt es ja viele Beispiele, zum Beispiel aus dem Personalwesen. Ne, man macht eine automatisierte, also eine algorithmisch gesteuerte Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern. Wie kommt der Algorithmus zu dem Ergebnis? Was hat er ausgewertet? Welche Kriterien hat er angewendet, um herauszufinden, dass die eine Person jetzt genau die richtige ist oder die fünf sozusagen? Und da stecken natürlich viele Gefahren drin, weil, sagen wir, die Qualität des Inputs für diesen Algorithmus ist entscheidend dann auch für die Qualität des Outputs. Ja, da ist dann schon so ein gewisser Frage, richten wir uns Richtung Utopie oder Dystopie, wenn man überlegt, man überlässt beispielsweise die Dateneingabe, automatisiert die. Das geht in manchen Bereichen, in anderen geht es nicht. Bestes Beispiel ist die Biochemie oder das Medizinalwesen. Da muss man die Daten immer bereinigen und korrigieren, das ist extrem aufwendig.
Dann hätte ich noch eine Frage jetzt, so ein bisschen zu den Begrifflichkeiten, zu Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wird künstliche Intelligenz einfach als Teil der Digitalisierung gesehen?
Wird es häufig, ja. Sagen wir so, als Spitze des Eisbergs der Digitalisierung wird dann jetzt die künstliche Intelligenz betrachtet. Es liegt an diesem schillernden Begriff Intelligenz. Den muss man gar nicht so schillernd machen, weil künstliche Intelligenz Intelligenz nur simuliert. Die zugrunde liegenden Methoden können dabei völlig divergent sein. Also sie basieren natürlich auf digitalen Rechenprozessen. Aber mit Intelligenz auf menschlicher Ebene haben die erstmal nichts zu tun. Insofern ist der Begriff, der 1956 auf dieser Dartmouth-Konferenz geprägt wurde, hat auch ein Stück weit einen Marketingcharakter.
Ja, das ist interessant, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht allein schon der Begriff künstliche Intelligenz das ist, was manchen Menschen so ein bisschen Angst macht, weil das einfach so nach so was Großem klingt irgendwie und nach so etwas, was halt jetzt besser ist als der Mensch oder intelligenter sein könnte als der Mensch. Und wenn man wirklich diese Ebene mit reinbringt, dass man versucht zu vermitteln, was mathematisch dahinter steckt, dass durch diese Aufklärung den Menschen so ein bisschen die Skepsis genommen werden kann.
Skepsis ist, glaube ich, angebracht. Generell, dass man sich kritisch gegenüber technischen Entwicklungen stellt. Deswegen, technische Entwicklung muss nicht immer gleich ein technischer Fortschritt sein. Ne? Also ja. Das gehört ja auch zur Mündigkeit des Einzelnen dazu. Die Frage ist, die Skepsis darf nicht in die eine oder andere Richtung zu stark kippen. Je näher man sich mit der Technik beschäftigt, je tiefer man reinguckt, je deutlicher wird auch, wie langwierig Prozesse sind. Ja, es sind keine besonders schnellen Prozesse. Deswegen ist man jetzt auch ganz schnell schon wieder dabei zu sagen, oh, der KI-Sommer, wie man so gerne sagt, also die Hochzeit, die letzte Hochzeit der künstlichen Intelligenz sei schon wieder vorbei. Wir kommen jetzt wieder in die Phase des KI-Winters, wo alle schon so wieder ein bisschen enttäuscht sind, weil sich das alles nicht materialisiert, was da vor 5 Jahren noch so versprochen wurde. Ganz so kurz darf man die Wellen in so einem hochgradig komplexen technologischen Entwicklungsprozess auch nicht schreiben.
Ja, nochmal auf dieses KI-Winter, KI-Sommer. Die Versprechungen, quasi, die einem da gegeben werden von der Zukunft, die unterscheiden sich ja sehr von dem, was dann in der Praxis oft umgesetzt wird. Also es ist vielleicht technisch viel möglich. Es sind sehr viele Potenziale, die mit KI einhergehen. Aber es wird ja gar nicht alles so umgesetzt, vor allem im Bereich der Arbeit. Woran liegt das?
Naja, das sind überzogene Erwartungen zum einen an die Technik selbst. Und zum anderen ist ja auch immer die Frage, wo fließt eigentlich das Geld rein? Also wo wird die Forschung wirklich vorangetrieben? Und ein wesentlicher Bereich, wo die Forschung, also es gibt mehrere wesentliche Bereiche, aber einer, wo künstliche Intelligenz oder deren Vorantreiben sehr gut funktioniert, ist in der Forschung und Entwicklung selbst. Nehmen Sie den biochemischen, molekularbiologischen Bereich, ja, wo wir in den letzten Jahren große Durchbrüche gesehen haben bei der Vorhersageberechnung von Proteinen. Diese kleinen Proteine, damit sie ihre Wirkung, ihre Funktionsweise entwickeln, berechnen zu können, hat sonst den armen Molekularbiologen ja sozusagen Jahre geglaubt, bis sie dann durch ihre Mikroskope gucken mussten, um zu beobachten, wie hat sich dann dieses Protein dann genau gefaltet. Jetzt gibt es natürlich sehr viele von diesen Proteinen. So, und da gibt es jetzt ein sehr gutes, maschinelles Lernprogramm, also ein Algorithmus, von einem großen Entwickler, der es geschafft hat, den Großteil dieser Proteine, die wir so zumindest kennen, in der Faltungsvorhersage zu entschlüsseln. Das ist ein biochemischer Fortschritt sozusagen, da hat man einen Durchbruch geschafft, aber es ist noch kein medizinischer Fortschritt. Also man kann nicht aus der Entschlüsselung eines einzelnen Feldes, wo die KI ein wichtiges Werkzeug war, daraus schließen, dass wir jetzt schon den Schlüssel für die Individualmedizin gegen Alzheimer beispielsweise haben. So schnell geht es dann nicht, sondern das ist dann nochmal ein deutlich komplexerer Prozess. Aber dieser erste Schritt ist getan und dafür war die KI sehr hilfreich. Und darum wird ja auch gern von disruptiver Technikentwicklung gesprochen, was aber so nicht stimmt. Also es sind eher inkrementelle, langsame, mühsame Prozesse.
Nochmal zu den Anwendungsbereichen. Sie haben jetzt schon ein paar Anwendungsbereiche konkret angesprochen. Was ich interessant fand, ist, dass es auch viel Anwendung gibt von KI in so internen arbeitsregulatorischen Kontexten, würde ich mal sagen. Also sowas wie Personalmanagement und sowas. Und da kommen dann ja schon wieder viele so, ich sag mal, ethische Fragen dazu, so welche Entscheidungen darf KI treffen?
Ihre Frage zielt vielleicht darauf ab, wie damit umzugehen ist sagen wir, in so einem Arbeitskontext oder?
Ja, genau. Also einmal, wie damit umzugehen ist, aber auch wie quasi jetzt aus Arbeitgebersicht, also ein Unternehmen, wie entscheidet das, ob KI eingesetzt wird oder nicht?
Also Unternehmen sind immer ganz viele. Ne? Es ist natürlich einerseits das Management bzw. die Geschäftsführung und dann aber eben auch wichtige Akteure wie der Betriebsrat oder die Beschäftigtenvertretung, die beteiligten Abteilungen und so weiter. Und insofern gibt es ja mehrere Möglichkeiten an so ein Unternehmen oder dass so ein Unternehmen auf die Idee kommt, sich damit zu beschäftigen und das einzuführen. Meistens, sage ich mal, gibt es einen gewissen Problemdruck so von Seiten des Unternehmens. Also entweder man hat es mit einem harten Preiskampf zu tun oder Druck auf den eigenen Preis sozusagen. Man hat vielleicht möglicherweise Probleme mit der Qualität, mit der Marge, mit der Skalierung oder es fehlen Fachkräfte. Kurzum, man hat irgendwie Modernisierungsdruck. Und dieser Modernisierungsdruck, den spürt man natürlich erstmal innerhalb der Branche, kann aber auch eben, sagen wir, über die Branche hinweg auf einen wirken. Und hier ist dann das Management oder auch eben das Unternehmen gefragt, sich mit so einer Technik auseinanderzusetzen, um dem Produktivitätsdruck, der das ja letztendlich auch ist, ne, gerecht zu werden, beziehungsweise hier eben die Produktivität, die mögliche Produktivität weiter auszuschöpfen, die vorhanden ist. So, das ist ein wesentlicher Punkt, der dann dazu führt, dass Unternehmen dann also sich mit der Technik auseinandersetzen und sich dann dafür entscheiden, sie auch zu testen oder anzuwenden. Ein zweiter Aspekt ist sich mit Sicherheit die Komplexitätsbeherrschung. Also Produkte, also vieles wird sozusagen, ist komplexer geworden im modernen Unternehmensgeschäft. Diese Komplexität in Produktion und Dienstleistung muss man irgendwie auch beherrschen können. Kann ich das noch mit meinen gängigen Methoden beherrschen oder brauche ich dafür neues Werkzeug, neue Tools? Brauche ich dafür eine KI? Brauche ich dafür überhaupt eine digitale Lösung sozusagen? Das ist wesentlich. Und dann geht es auch ein bisschen um die Kultur. Welche Einstellung hat das Unternehmen? Ist es offen für sowas? Kann es beidhändig arbeiten, dieses klassische beidhändige Konzept des Managements sozusagen, um dann eben die Wertschöpfung zu erweitern? Also was haben wir in der Wertschöpfung? Wir haben die Produktion, das ist die klassische Wertschöpfung, damit haben wir in Deutschland sehr viel Geld verdient sozusagen oder tun es immer noch, ne? Also die Hardware, wenn man so will. Ja. Aber jetzt geht es um die Frage, wie reichert man die Wertschöpfung an um digitale Dienstleistungen? Dieser Druck auf die Digitalisierung ist natürlich offensichtlich. Gar nicht mehr so diese Frage, beschäftige ich mich damit, sondern wann beschäftige ich mich damit? Der Zeitpunkt ist dann auch wichtig, den nicht zu verpassen, zu digitalisieren oder sich mit der KI auseinanderzusetzen.
Sie haben ja auch am Anfang, meine ich, schon angesprochen, dass da in dem Bereich aber aus Unternehmersicht auch viel fehlt an empirischer Forschung dazu, wie KI explizit am Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Entscheidung, wann und wie, in welchem Rahmen und so setze ich KI ein, mit sehr viel Unsicherheit besetzt ist.
Ja, das stimmt. Also das ist mit Unsicherheit besetzt und das macht natürlich auch vielen Beschäftigten Sorge. Ne? Was kommt da auf mich zu? Jetzt spricht der Chef von KI und will mir hier so ein digitales Assistenzsystem vor die Nase setzen. Das sagt mir dann, was ich zu tun habe. Werde ich da degradiert? Deswegen haben wir auch also im Rahmen unseres Projekts am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Und in Zusammenarbeit mit den sogenannten regionalen Zukunftszentren, weil wir vor Ort auch eben entsprechende Beratungsstellen in diesem Projekt haben, die an Unternehmen herantreten, um ihnen zu zeigen, wie wirkt ein KI-gesteuertes System im Pflegebereich. Also gibt es so mal ein regionales Zukunftszentrum, das hat einen Truck mit lauter KI-Anwendungen für den Pflegebereich installiert und ist mit diesem Truck durch die Gegend gefahren zu dem Pflegeheim und hat ihnen gezeigt, wie das konkret sich auswirkt auf die Beschäftigten, wenn jetzt ein älterer Mensch beispielsweise oder ein Pflegebedürftiger hinfällt und was das bedeutet, wenn der Boden das erkennt und wie dieses System dann arbeitet und funktioniert. Also hier eben intelligente oder smarte Systeme, die entsprechend dann auch anfassbar werden für Unternehmen und aber auch für die Beschäftigten in den Unternehmen, damit die sehen, ja nee, das nimmt mir jetzt gar nicht meinen Job weg, es macht eigentlich nur mein Leben einfacher. Das ist eben Anschauung, Showrooms, Planspiele, das möglichst konkret zu machen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, damit auch Beschäftigte so die Berührungsangst damit verlieren. Aber wie Sie sagen recht, also wir haben nicht so viele Cases, deswegen ist es gut, wenn noch mehr dazukommen.
Mhm. Ja, da wären wir eigentlich wieder bei diesem kritischen Punkt der Bildungsarbeit irgendwie, also dass man versuchen muss, diese komplexen Systeme, sage ich mal, die irgendwie so für viele noch so abstrakt wirken, irgendwie greifbar zu machen. Und Sie haben jetzt auch schon angesprochen, welche konkreten Veränderungen das für den Arbeitsalltag aufs Arbeitnehmer sich bedeuten kann. Also gar nicht unbedingt, mir wird mein Job weggenommen, sondern einfach KI als assistierendes System.
Es gibt natürlich auch den Fall, wo die KI den Job wegnimmt.
Ja.
Den gibt es auch. Die Zielstellung von KI-Anwendung ist im Regelfall, ein gutes Mischverhältnis zu finden aus der Interaktion von Mensch und KI. Und da geht es um die komplementären Charakter dieser beiden Einheiten. Der Mensch kann die eine Sache besser, die Maschine kann vielleicht das KI-System kann die eine andere Sache vielleicht besser. Und da geht es dann auch um die Verteilung von Autonomiezonen. Wer macht was, wer steuert, wer entscheidet. Aber das Ziel ist eigentlich auch, um Produktivitätspotenziale zu heben, diesen komplementären Charakter der Technik herzustellen und gar nicht diesen substituierenden, also diesen ersetzenden, arbeitsersetzenden Charakter herzustellen. Den gibt es natürlich auch und das ist auch so die hehre oder unrühmliche Vorstellung von einigen KI-Entwicklern, ganz frühen Pionieren, die gesagt haben, naja, auf dem Papier kann die KI ja auch ganz, sag mal, komplexe kognitive Tätigkeiten verrichten, die hier hoch bezahlt sind im juristischen Wesen oder im medizinischen Wesen oder wo auch immer sozusagen bis hin zum Management. Und da werden wir dann unglaubliche technologische Arbeitslosigkeitseffekte sehen, wie sie noch vor ein paar Jahren diese Szenarien auch berechnet wurden, aber halt sehr schematisch berechnet wurden. Da wurden sehr statisch auf die Berufe geguckt und es wurde sehr überzeichnet und disruptiv auf die KI geguckt, was sie ja auch nicht ist.
Genau, also die Interaktion ist da quasi das Wichtigste und dass KI integriert werden kann in den Arbeitsalltag und nicht nur ersetzend wirkt.
Genau, weder ersetzend noch bevormundend, weil ja. Arbeit soll ja weiterhin emanzipatorisch und sinnstiftend sein. Ja, ist wichtig. Das heißt, da will ich nicht, dass mir eine KI ständig sagt, was ich zu tun habe. Also man möchte natürlich den Autonomiegrad ein Stück weit behalten, sonst verliert die Arbeit tatsächlich oder wird sie entmenschlicht. Das ist nicht Ziel der Sache.
Genau, also der Mensch soll quasi die Kontrolle über die Technik behalten und nicht andersrum.
Unbedingt, aber es ist natürlich einfach bei der KI dann eben, da beißt sich die Katze manchmal auch in den Schwanz, ja, weil das Versprechen der KI ist ja etwas zu können, was der Mensch nicht kann.
Ja.
Und deswegen dieses Blackbox-Phänomen, in dem die KI zu einem Ergebnis kommt, das ist, wenn die Daten erstmal eingespeist sind, nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, man gibt ja Kontrolle ab, notgedrungen. Sonst wird aus diesem Werkzeug kein Werkzeug, sozusagen.
Also wenn Sie sagen, das Ziel ist quasi, dass KI Arbeit übernimmt, die der Mensch nicht kann. Es gibt ja aber genauso gut auch Arbeit, die der Mensch kann, die KI nicht übernehmen kann. Ich würde jetzt an so emotionale, empathische Berufsbereiche denken und so weiter.
Aber nicht nur die. Ne? Also natürlich klar, alles, was uns als Menschen auszeichnet, sondern es sind auch die Arbeiten, die wir behalten wollen. Und das ist, da wird es dann auch sehr politisch. Ja? Also das heißt, wir wollen einerseits die Kontrolle über dieses Werkzeug behalten und wir wollen, dass es unseren Arbeitsalltag schöner macht, interessanter, spannender, entspannter, vereinbarer, nachhaltiger. Ne? Also ganz viele Elemente anheften.
Was für Bereiche könnten das so sein, wo wir KI explizit nicht haben wollen?
Naja, der klassische Bereich ist Pflege zum Beispiel. Ne?
Ja.
Da wollen wir eigentlich, also kenne ich kaum jemanden, der sagt, oder haben wir in Deutschland auch eine ganz, ganz gute Umfragelage, wo wir wissen, das ist eigentlich nicht gewollt, sag ich mal. Wir wollen eigentlich gerne von Menschen gepflegt werden. Es ist aber auch kulturell abhängig. Also beispielsweise aus Japan wissen wir, dass dort die Berührungsängste nicht ganz so groß sind, auch im Pflegebereich beispielsweise. Und oder natürlich auch mit der Frage, gibt es denn überhaupt noch die Menschen, die das machen? Mhm. Also Schlagwort demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Haben wir überhaupt die Menschen, genug Leute, die in die Pflege gehen? Wird die Pflege gut genug bezahlt und so weiter? Das sind natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Im Moment leiden wir eher an Fachkräftemangel im Pflegebereich. Und dann vor so einer Situation stellt sich unweigerlich immer die Frage, ist dann ein haushaltsnaher Roboter oder ein Haushaltsroboter, der KI gesteuert ist, den wir so noch nicht haben. Ne? Also den gibt es so noch nicht in der Form, dass er wirklich funktionieren würde. Aber wenn es ihn denn gäbe, wäre der dann, sag mal, eine Alternative, also eine gangbare Alternative zu dem Menschen, der nicht da ist. Sozusagen. Also was wäre das Alternative, wäre ich dann alleine oder im Heim oder was ist dann sozusagen die Alternative? Also es ist ein klassischer Bereich. Aber eigentlich alles, wo Entscheidungen wichtig sind. Ob es jetzt die Entscheidung ist über eine wichtige Operation oder eben auch die Entscheidung, ob eine Studierende oder Studierender eine entsprechende Note bekommt oder versetzt wird oder eben das Diplom bekommt oder und so weiter. Also das sind Fragen, die wollen wir ja nicht automatisiert an Systeme auslagern. Und da würde dann auch, sag ich mal, das ist die KI-Systeme dann auch an ihre formalisierbaren Grenzen stoßen.
Ja, ich finde auch besonders diese Auseinandersetzung mit KI und diesem Pflegebereich total interessant, weil ich mir auch vorstellen könnte, beziehungsweise ja vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass KI sich trotzdem sehr positiv auf diesen Bereich auswirken könnte, einfach weil er halt eben nicht durch KI ersetzbar ist und so eine Art Fokusverschiebung in unserer Arbeit passieren könnte auf genau die Fähigkeiten, die halt so menschlich sind, die uns als Menschen unterscheiden von KI und vielleicht, dass die Pflegearbeit mehr gewertschätzt wird und dass dadurch irgendwie auch im Lohn oder sowas passieren könnte? Sind solche Entwicklungen auch denkbar?
Absolut. Also gerade auch, also nicht nur Pflegebereich, auch für Ärztinnen und Ärzte letztendlich haben wir eigentlich der Optimalfall sieht eigentlich so aus, dass man, oder man kann viele andere, sag mal, Berufe nehmen, Tätigkeiten, wo man, sag ich mal, repetitive Arbeiten versucht, an Systemen auszulagern. Das ist, sag ich mal, das Berichtswesen. Und dann mehr Zeit hat für die, sag ich mal, fürsorglichen, mitfühlenden Tätigkeiten. Auch als Ärztin oder Arzt oder als Pfleger oder als Erzieherin oder Erzieher. Beispielsweise komplexere Therapiemöglichkeiten. Insofern ist das eigentlich der Idealfall, wenn man hier so eine Arbeitsteilung kommt. Das meinte ich vorhin auch mit dem komplementären Charakter von KI und Mensch.
Genau, das hat dann ja total auch das Potenzial, auch irgendwie den Lebensstandard von uns zu verändern, wie wir über Arbeit nachdenken. Und ich könnte mir vorstellen, wenn durch KI sich dieses Verhältnis zwischen Technik und Mensch irgendwie verändert, also dass sowas wie Routinetätigkeiten, die sehr repetitiv sind und analytisch, die durch KI übernommen werden könnten, dass man selbst dann mehr Zeit hat, sich mit komplexeren Aufgaben, wo man auch irgendwie sowas wie Kreativität gefragt ist, sich mehr mit denen auseinandersetzt.
Ja, wenn man so ein Zukunftsbild der Arbeit oder der guten Arbeit zeichnet, dann hat man ja mehrere Pfeiler, die da eine Rolle spielen. Und der eine ist natürlich letztendlich immer materieller Wohlstand, logischerweise. Ne? Also Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Aber der muss heutzutage natürlich nachhaltig sein. Ne? Der kann nicht nur auf Quantität sozusagen ausgerichtet sein. Aber dann eben dieser Aspekt, den ich vorhin schon kurz erwähnte, mit dem Zeitwohlstand, also die Möglichkeit, dass eben auch der Technikeinsatz dazu führt, dass man einerseits entweder Arbeitszeit verkürzt, also die aktuellere Diskussion um die Vier-Tage-Woche beispielsweise, aber eben auch eine Souveränität des eigenen Zeitwohlstands zu bekommen. Also dass ich selber auch stärker entscheiden kann, wann ich arbeite und dann sozusagen eben ja auch ein Stück weit entlastet werde durch Arbeiten, die mir sonst wahnsinnig viel Zeit am Tag wegnehmen. Und das hat natürlich eng damit zu tun mit der Säule der Qualität der Arbeit. Also wie entfremdet ist die Arbeit oder wie attraktiv ist die Arbeit? Aber sag mal, die Qualität der Arbeit als weitere Säule und dann die Partizipation, also das Teilhabe, deswegen eben auch das Mitbestimmen im deutschen Kontext, also das System der Mitbestimmung, der betrieblichen Mitbestimmung, auch eben die Geschicke des eigenen Arbeitsplatzes, was passiert mit der Technik, wie machen wir das mit der Arbeitszeit, einfach den eigenen Arbeitskontext auch mitgestalten zu können, dadurch über solche Institutionen ist enorm wichtig. Und das Ganze hängt natürlich eng zusammen dann mit, wie kommt man dahin sozusagen. So kann man sich schon eine Arbeitswelt der Zukunft auch im, sag mal, in sehr positiv, im guten Sinne vorstellen. Ne? Möglicherweise eben mit dem Spielraum, das vorhandene Arbeitsvolumen umzuverteilen. Also, dass wir es tatsächlich auch noch kürzere Arbeitszeiten erleben. So wie es ja einige in der Utopie schon sehr früh skizziert haben, dass wir noch deutlich weniger arbeiten müssen als für unseren jeweiligen Wohlstand, als das heute der Fall ist.
Das Gespräch hat mir gezeigt, dass künstliche Intelligenz weder gut noch böse ist. Sie ist erst einmal ein neutrales Werkzeug, das zwar große Risiken birgt, aber eben auch ein genauso großes Potenzial hat, unsere Arbeitswelt in Zukunft grundlegend und nachhaltig ins Positive zu verändern. Die Digitalisierung hat schon längst begonnen, aber bis zur Veränderung, die unsere Gesellschaft komplett auf den Kopf stellt, wird es wohl noch länger dauern, als Science Fiction es uns glauben lässt, falls es überhaupt dazu kommt. Welches der Zukunftsszenarien eintritt, hängt letztendlich nicht von der Technik selbst, sondern von uns Menschen ab. Denn dass sich etwas ändern wird, steht fest. Aber unser Umgang mit diesen technologischen Fortschritten ist jetzt entscheidend und bestimmt, wie sich unser gesellschaftliches Leben in Zukunft verändern wird. Wir müssen uns trauen, utopisch über die Zukunft unserer Arbeit nachzudenken und uns erst einmal die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? Wie möchten wir unsere Arbeit in Zukunft gestalten? Und dann, als zweites, was können wir jetzt tun, um diese Utopie aktiv zu gestalten?